ARD.
Die Liste der enttäuschenden Momente wird immer länger. Und insofern glaube ich nicht, dass wir denken sollen, dass diese Verhandlungen, weder Verhandlungen mit den Russen oder die Verhandlungen mit dem Iran, dass die einfach sein werden.
Sagt der Professor für internationale Beziehungen an der Uni St. Gallen, James Davis. Mit ihm hat unsere Korrespondentin in der Schweiz gesprochen. Keine großen Hoffnungen also heute vor zwei Verhandlungen in Genf. Zunächst zwischen dem Iran und den USA zum Thema iranisches Nuklearprogramm und nach dem Willen der USA auch zu noch mehr. Und dann geht es weiter mit Vertretern der Ukraine und Russlands unter US-Vermittlung ebenfalls in Genf. Dort treffen Gebietsforderungen der russischen Seite auf Sicherheitsgarantien, auf denen die Ukraine besteht. Außerdem, die Entwaffnung der Hisbollah im Libanon dürfte noch 4 Monate dauern, so sagt es die libanesische Regierung. Das sind die Themen in der neuen Ausgabe von Krieg und Terror am 17. Februar um 7.30 Uhr. Ich bin Klaas Christoffersen. Hallo. In Genf in der Schweiz sitzen viele internationale Organisationen, etwa von den Vereinten Nationen. Die Stadt bietet sich also an für Diplomatie und internationale Verhandlungen. Heute wird Genf zum Schauplatz gleich für 2 wichtige Zusammenkünfte. Am Vormittag treffen sich die US-Unterhändler Witkoff und Kushner, Freund und Schwiegersohn des US-Präsidenten, mit dem iranischen Außenminister Araghchi. Wobei, Treffen ist fast zu viel gesagt. Es sollen indirekte Gespräche werden, laut Medienberichten in der omanischen Botschaft in Genf. Der Oman soll vermitteln, wie schon bei der ersten Runde in der omanischen Hauptstadt Maskat vor 1,5 Wochen. Die USA wollen verhindern, dass der Iran Atomwaffen bauen kann und haben in der Region mit einem Flugzeugträger und einem weiteren, der auf dem Weg in den Nahen Osten ist, eine Drohkulisse aufgebaut. Aus Genf berichtet unsere Korrespondentin Katrin Hondl.
Teheran wiederum zeigt sich vorab grundsätzlich bereit, sein Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert dafür aber die Aufhebung der US-Sanktionen. Washington will zusätzlich auch die Unterstützung Irans für bewaffnete Gruppen wie die Hamas und die Hisbollah thematisieren, außerdem das iranische Raketenprogramm. Die Iraner lehnen das ab.
Es gibt eine lange Liste von Wünschen seitens Washingtons und die Frage ist natürlich, ob am Ende Washington einfach einen Regimewechsel haben will. Und wenn das der Fall ist, finde ich es schwierig, mir vorzustellen, dass die iranischen Diplomaten, die an diesen Verhandlungen teilnehmen, befugt sind, eben sowas zu akzeptieren.
So Politikwissenschaftler Davis. Bereits am Montag hat sich der iranische Außenminister in Genf mit dem Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde, der IAEA, Rafael Grossi, getroffen. Laut einem X-Post von Grossi war es ein ausführliches technisches Gespräch vor den, Zitat, wichtigen Verhandlungen.
Witkoff und Kushner vermitteln danach dann auch bei Gesprächen zwischen Unterhändlern Moskaus und Kiews. Die russische Delegation wird von Wladimir Medinsky, einem Berater von Präsident Putin, geleitet. Die ukrainische Verhandlungsgruppe wird vom Sekretär des Sicherheitsrats des Landes Umjerow angeführt. Russland beharrt darauf, den gesamten Donbass im Osten der Ukraine dem eigenen Staatsgebiet einzuverleiben. Die Ukraine möchte Sicherheitsgarantien bei einem möglichen Waffenstillstand thematisieren. Eine Rolle bei den Gesprächen in Genf dürften auch bilaterale Beratungen zwischen den US-Gesandten und der russischen Gruppe über neue wirtschaftliche Perspektiven in den russisch-amerikanischen Beziehungen spielen. Beim eigentlichen Thema, einem möglichen Ende des Krieges, verbreitet Politikwissenschaftler James Davis wenig Optimismus. Er hat unserer Korrespondentin Katrin Hondl dazu Folgendes gesagt.
Eigentlich sind die Parameter oder die Eckpunkte einer Lösung schon längst in Sicht. Das ist mehr oder minder ein Waffenstillstand, eine de facto Anerkennung der territorialen Gewinne der Russen, kombiniert mit Sicherheitsgarantien für die Ukrainer. Aber bisher war Herr Putin nicht bereit, nur die Gewinne, die er bereits gemacht hat, zu akzeptieren.
Russland beharrt weiter auf Maximalforderungen, verlangt die für die Ukraine inakzeptable vollständige Einverleibung der Donbass-Region und setzt seine massiven Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur unvermindert fort.
Derweil weitet Russland das Kriegsgebiet in der Ukraine weiter aus. Im Fokus steht immer mehr die Region Dnipropetrovsk. Korrespondent Peter Sawicki hat dort eine Unterkunft für Binnenflüchtlinge besucht, geleitet von Danilo Jatskanic von der Hilfsorganisation Children Next Generation. Viele Menschen wollen ihre Heimat nicht aufgeben, obwohl die russischen Drohnen immer weiter fliegen.
Trotz der Gefahr zögern manche Anwohner frontnaher Gebiete mit dem Verlassen ihrer Häuser, oft aus Verbundenheit mit dem ein Leben lang erarbeiteten Eigentum. Das wird auch im Gespräch mit der vierfachen Mutter Svitlana deutlich. Ich wollte eigentlich nicht weg. Ich möchte auch möglichst schnell zu meinem Mann zurück und zu unseren Hunden, Katzen und Dasha, unserer Ziege. Das ukrainische Parlament hat nun die Rahmenbedingungen für Evakuierungen verschärft, vor allem mit Blick auf den Kinderschutz. Behörden sollen das Recht haben, Kinder nahe der Front auch gegen den Willen der Eltern evakuieren zu können. Ein verständlicher Schritt, findet Danilo Jatskanic. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt, doch es kann Eltern einen Ruck geben. Es gab auch schon Fälle, in denen sich Familien evakuieren ließen und kurz darauf kehrten sie einfach in ihre Häuser zurück. Hinzu kommt, so Ihor, ein Soldat in der benachbarten Region Saporischschja, dass Moskau mit immer tödlicheren Waffen vorgehe, auch gegen Zivilisten hinter der Front. Wir müssen einräumen, dass Russland etwa seine Drohnen ständig verbessert. Dabei geht es Russland in erster Linie um Zerstörung. Es hält sich bei seiner Waffenproduktion an keine Konvention. Die russischen Drohnen können immer weiter fliegen, wobei sie keineswegs präziser sind.
Ein Bericht von unserem Korrespondenten in Kiew, Peter Sawicki. Zum Schluss blicken wir noch in den Libanon. Die Regierung des Landes hat bekannt gegeben, dass die Entwaffnung der Hisbollah-Miliz noch mindestens 4 Monate dauern wird. Dafür ist die reguläre Armee des zerbrechlichen und krisengeschüttelten Landes zuständig. Dass die Hisbollah an der Grenze zu Israel die Waffen abgeben soll, ist in einem Abkommen geregelt, das seit 15 Monaten gilt, dessen Bruch sich Israel und die Terrororganisation aber immer wieder gegenseitig vorwerfen. Israel fliegt auch wiederholt Luftangriffe im Libanon. Zumindest in einem ersten Abschnitt zwischen dem Fluss Litani und der 30 Kilometer weiter südlich gelegenen Grenze zu Israel soll die libanesische Armee die Hisbollah bereits entwaffnet haben, so das Militär. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Klaas Christoffersen. Vielen Dank fürs Interesse.